Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier heute die Illustratorin und Autorin Nadja Budde zu Gast in der Lesart. Seien Sie auch willkommen. Hallo.
Danke für die Einladung.
Ich möchte erstmal mit Ihnen über einen Verdacht reden, den ich bei Ihnen habe, nämlich, dass die Muppet Show eine ziemlich wichtige Rolle in Ihrem Leben gespielt hat. Also diese Puppen-Comedy-Show mit Kermit, dem Frosch und Miss Piggy und Fozzie Bear und Gonzo und vielen anderen großartigen Figuren. Was war oder ist denn die Muppet Show für Sie?
Also da haben Sie vollkommen recht. Das war tatsächlich so. Ich bin mit der Muppet Show groß geworden, aber auch mit der Sesamstraße. Und ich glaube, diese ganzen Figuren und Charaktere, die auch so viel Seele hatten und jeder für sich so individuell ganz was Besonderes war und auch individuell sehr lustig, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Ja, klar.
Und Sie sind damit groß geworden, obwohl Sie in der DDR groß geworden sind.
Aber ja, ich habe nicht im Tal der Ahnungslosen gelebt. Ja. Ja,
die Muppet Show, die kommt auch vor in einem Buch von Ihnen und darüber reden wir dann gleich. Was müssen Kindernasen alles aushalten? Die Nasen, die werden von den Kindern durchsucht und durchbohrt und ausgeleert. Beim Raufen werden sie manchmal zerkratzt und verdreht. Bei einigen tragen sie verhasste braune Sommersprossen. Und von Kindernasen und von anderen Phänomenen der Kindheit erzählt das Buch Such dir was aus, aber beeil dich. Kind sein in 10 Kapiteln von Nadja Budde. Dieses Buch, das ist schon vor einigen Jahren erschienen, 2010. Das wurde damals gleich unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteratur Literaturpreis ausgezeichnet. Und jetzt ist dieses sehr beliebte Kindheitsbuch wieder da, in einem anderen Verlag, mit einigen Veränderungen und mit einer Geschichte schon seit dem ersten Erscheinen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin und Illustratorin Nadja Budde. Seien Sie nochmal willkommen.
Hallo. Danke.
Wie ist das denn für Sie jetzt, dass dieses Buch jetzt nach 16 Jahren in einer neuen Auflage wieder da ist?
Ach, ganz großartig. Ich habe mich da wirklich drüber gefreut, dass es nochmal eine Bühne bekommen darf. Es ist ja vor vielen Jahren im S. Fischer Verlag schon mal erschienen, in einer sehr schönen Reihe. Das waren die Bücher mit dem blauen Band und die Reihe gibt es leider nicht mehr. Und ich hatte über die Jahre hinweg mit dem Berliner Comic Verlag Reprodukt schon einige Projekte so am Laufen. Und jetzt kam die Idee, dass es eigentlich in einem Comic Verlag sehr gut aufgehoben wäre und jetzt durfte es da nochmal erscheinen. Und darüber freue ich mich.
Gut aufgehoben, weil Ihr Buch unter anderem auch ein Comic ist. Also es ist so ein Mischbuch eigentlich.
Ja. Also ich glaube, es wird als Comic gelesen. Mhm. Es hat nicht unbedingt die klassischen Comic-Merkmale, aber es ist wahrscheinlich eher so eine Art Bildergeschichte in einer Art Lexikon wahrscheinlich.
In 10 unterschiedlichen Kapiteln, unterschiedliche Aspekte einer Kindheit. Was Neues an dem Buch? Es hat jetzt ein Glossar und in diesem Glossar werden vor allem Begriffe und Phänomene aus der DDR erklärt. Sie haben eben Ihre Kindheit in der DDR verbracht, erzählen davon in dem Buch. Als das Buch zuerst rauskam, 2010, da hat es kein Glossar. Obwohl ja damals, habe ich mir so gedacht, die DDR auch schon 20 Jahre zurücklag und die jungen Leser damals war es für Leser ab 12 empfohlen, die DDR natürlich auch nicht mehr kannten aus eigener Anschauung. Warum hat es jetzt ein Glossar und damals nicht?
Ich glaube, es hat sich tatsächlich was verändert. Also ich bin ja mit dem Buch sehr viel unterwegs gewesen oder bin es auch immer noch in Schulklassen. Und ich lese es auch für Erwachsene. Aber in den Schulklassen merke ich schon, dass es sehr viel zu erklären gibt inzwischen. Weil zum einen die Zusammensetzung der Kinder eine ganz andere ist. Also es ist viel, viel gemischter, viel multikultureller, viel multiethnischer auch. Da muss man sehr viel erklären. Andererseits gab es, glaube ich, vor 10, 15 Jahren noch sehr viel mehr Wissen über die DDR. Es gab die Eltern, die vielleicht noch DDR am Rande sozialisiert waren oder groß geworden sind oder die Großeltern. Und da hat sich jetzt, glaube ich, schon was verändert. Wobei ich sagen muss, dass es geht ja nicht unbedingt vordergründlich um eine Kindheit in der DDR, sondern es geht einfach ums Kindsein. Ne? Also es gibt so viele Begriffe, die sind so eingemischt, die spielen auch ab und zu mal eine Rolle. Und wenn man das wissen möchte, was das bedeutet, dann kann man das nachschlagen. Aber es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man es weiß, glaube ich.
Neben dem Glossar gibt es noch andere Veränderungen an dem Buch?
Naja, es gibt, es war so, wir haben überlegt, also der Verlag und ich, wir haben zusammen überlegt, was man verändern könnte oder was im Zuge der Neuauflage jetzt noch dazukommen könnte. Und das wurde zuerst eine große Kiste und dann war die Kiste irgendwann wieder zu, weil irgendwie war doch nicht so viel mehr zu sagen oder ich hatte das Gefühl, so viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Es gibt ein Vorsatzpapier, was im Grunde sich an ein Kapitel anschließt. Und zwar gibt es ein Kapitel im Buch, das heißt Kindsein war, und da wird so ganz lose aufgezählt. Also ich fange mal an, Kindsein war, hinfallen, im Tunnel schreien, ins Badewasser pinkeln, Läuse haben und so weiter. Und da habe ich überlegt, vielleicht gibt es dazu noch ein bildliches Pendant, weil es ist ja eine Mischung zwischen knappem Bild und knappem Text. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt versuche ich das Ganze mal in Bilder umzusetzen, was gar nicht so einfach ist. Und das ist jetzt auf das Vorsatzpapier gewandert. Also und innerhalb des Buches gab es ein paar sprachliche Veränderungen. Die Farben sind ganz stark verändert, das Format ist anders. Also ich war schon an jeder Seite nochmal dran.
Und Sie haben schon angeschnitten, die Lesung, die Sie machen für jüngere Menschen, auch für ältere Menschen. Es ist ja auch ein Buch, das man auch als Erwachsener mit großem Gewinn anschauen und lesen kann. Was für Erfahrungen haben Sie gemacht, als Sie dieses Buch über eine Kindheit vorgestellt haben? Interessieren sich Kinder überhaupt für eine andere Kindheit in der Geschichte?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und am Anfang dachte ich, warum sollten sich Kinder innerhalb ihrer eigenen Kindheit noch schon an Kindheiten erinnern? Natürlich gibt es so ganz konkrete Erzählungen, sagen wir mal, der Großeltern von ganz konkreten Erlebnissen oder Abenteuern, die sie als Kind hatten. Aber dieses Buch ist ja eher so ein, erzeugt ja eher so ein Gefühl dafür, wie es war, für mich Kind zu sein. Und diese Frage hat sich aber schnell in Luft aufgelöst, weil ich habe gemerkt, dass Kinder sehr wohl ein Gefühl dafür haben, wie sehr sie Kind sind, aber auch wie anders ihre Kindheit war, als sie kleinere Kinder waren. Und was ich ganz überraschend fand, ganz am Anfang, nach Erscheinen des Buches, war ich sehr viel mit dem Goethe-Institut unterwegs und dem Buch. Und unter anderem, also beispielsweise in Indien. Und da würde man jetzt spontan denken, was haben jetzt also erwachsene Inder, mit denen ich sozusagen in Workshops mit dem Buch gearbeitet habe, jetzt konkret mit diesem Buch zu tun? Nichts, aber doch. Das hat sehr wohl sehr gut funktioniert. Also es gibt darin anscheinend bestimmte Elemente, die ganz universell sind und auch universell alle Kindheiten betreffen. Und insofern, glaube ich, ist es ja sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die können, aber wahrscheinlich kann jeder irgendwas darin finden.
Als Ihr Buch damals rauskam, ich habe es schon angeschnitten, wurde mehrfach ausgezeichnet und es wurde dazu auch gesagt, dass Ihr Buch sowas Neues in diese Szene der Bücher für junge Menschen reingebracht hat. Man kann vielleicht sagen, es hat ja was entschlossen Ungeschöntes, Unliebliches, was Kinderbücher ja bis heute oft haben, dieses Liebliche, Schöne. Sie haben so einen cartoonesken Stil oder grotesken Stil manchmal auch. Ich würde mal gern ein Beispiel dafür geben. Gleich, wenn man es aufschlägt, erstes Kapitel geht los, Kapitelüberschrift Großeltern auf und da sieht man 10 Köpfe, Männer, ein Mann, eine Frau mit Kopftuch und Schirmmütze, Großeltern, und die, das sind alles Totenschädel, diese 10 Köpfe. Und das hat, also die lächeln alle, die sind einladend, aber es sind, eben,
nett.
Sind nette Totenschädel, aber schon gruselig für junge Menschen. Wie sind denn diese Totenschädel in das Buch gekommen?
Achso, also zunächst mal sind es sehr freundliche Totenschädel. Meine Großeltern leben nicht mehr und ich setze mich auch in einem Kapitel mit dem Tod auseinander, was ja wirklich auch jedes Kind sicherlich tut. Und die Totenschädel kommen ja im ersten Kapitel, die bilden den Auftakt, indem ich mich daran erinnere, dass die prägendste Zeit meiner Kindheit bei meinen Großeltern stattgefunden hat, die auf dem Land sehr, sehr ländlich und sehr zurückgeworfen gelebt haben. Und wo auch der Tod sehr präsent war, aber auch sehr normal. Und weil ich sehr viel dort war und die Leute dort beobachtet habe, die größtenteils für mich sehr alte Menschen waren, da waren gar keine jungen Menschen, sondern ich war eigentlich immer umgeben von alten Menschen, waren das für mich Menschen, die auch sehr nah am Tod waren. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch wahrscheinlich so ein bisschen gewundert. Und ich glaube, dass dieses ein ganz gutes Auftaktkapitel bildet, weil das Wundern so ein zentrales Thema der Kindheit ist, was ich auch schön finde und was einem eventuell im Erwachsenenalter auch verloren geht. Und deswegen glaube ich, dass zum Wundern auch das Groteske gehört, also das Verwandeln in was sehr Schräges. Ne?
Und zu dieser Präsenz des Todes gehört noch eine andere Geschichte auch aus diesem ersten Kapitel, die auch sowas Ambivalentes hat wie dieser Totenschädel, also Doppeldeutiges, denn sie erzählen auch, dass ihre Großeltern immer Katzen hatten und die hatten immer denselben Namen, hießen immer Mauz und wurden leider sehr oft überfahren auf der Straße vor dem Haus der Großeltern, was dazu führte, dass ihre Großmutter mal in einem Brief geschrieben hat, übrigens, Mauz ist schon wieder tot. Und das hat natürlich mit etwas Abstand betrachtet auch was Komisches, dass diese Katze offenbar immer wieder stirbt und wieder aufersteht.
Das ist doch was.
Aber für ein Kind ist das doch auch schrecklich, oder?
Dass die Katzen immer starben? Ja, aber es kamen ja sofort die Nächsten und es waren dann auch wieder die Mauze. Also das war in Ordnung. Und eigentlich ist es auch richtig, also es ist wirklich auch ein philosophischer Satz. Denn da erschließt sich der Kreislauf des Lebens auf eine sehr, sehr banale Art.
Die haben dann auch Totenköpfe, die Katzen natürlich.
Absolut.
Das gehört zu ihrem Stil. Interessant ist auch, das haben Sie schon ein bisschen angeschnitten, es gibt Kapitel in dem Buch, die erzählen auch viel von der DDR. Es gibt zum Beispiel eins, da wird so ein großes Transparent am Haus der Großeltern aufgehängt, so typisch sozialistisch, da steht dann drauf, die Delegierten des 10. Parteitages für Frieden und Sozialismus immer bereit. Und das ist auf so harten Pappkarton gemalt und der Großvater denkt, da kann ich doch was Vernünftiges draus machen und zersägt dieses Transparent und baut Hühnerställe draus und die Hühner sitzen dann lustigerweise innerhalb dieser Transparenzaufschriften immer bereit und legen da ihre Eier. Das ist so ein DDR-Eindruck. Und dann gibt es andere Kapitel. Ich habe vorhin das mit den Kindernasen zum Beispiel erzählt. Das kann natürlich überall spielen, wie Kinder popeln und was sie sonst mit ihren Nasen machen. Wie ist diese Mischung entstanden zwischen DDR-spezifischen und nicht-spezifischen Kapiteln?
Naja, die DDR musste mit rein, weil ich ja dort groß geworden bin.
Ja.
Aber ich hatte das ja schon gesagt, ich habe nicht versucht, ein Buch zu schreiben über meine Kindheit in der DDR. Die ist sozusagen, die läuft mit und bestimmte Dinge spielten natürlich eine Rolle und das Politische insofern, als dass es im Hintergrund natürlich, auch wenn ich die Erwachsenen belauscht habe, immer irgendwas gab, was eine Bedrohung oder ein Kommentar oder eine Kritik oder ja, es war halt immer da, aber ich war halt so klein oder ein kleines Kind und da gibt man sich halt mit den Umständen einfach ab und arrangiert sich darin. Und so oder so schafft man sich ja auch bis zu einem bestimmten Alter seine eigene Realität. Also war das nicht besonders wichtig. Also es hat mich weder gestört noch, ich fand es im Nachhinein eigentlich kurios, mit was für seltsamen Dingen ich auch groß geworden bin. Aber es hat mich nicht wirklich stark beeinflusst als Kind.
Und am Ende des Buches steht auch etwas Kindheitsspezifisches, was auch an vielen Orten der Welt spielen könnte, nämlich ein Auftritt von Waldorf und Statler aus der Muppet Show, also die beiden meckernden Alten, die da immer irgendwas über die Muppet Show zu meckern haben. In ihrem Fall haben sie was über ihr Buch zu meckern, das gehört ja zu ihrer Rolle. Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass die Muppet Show für sie sehr wichtig war und die beiden meckernden Alten auch, deswegen haben die in dieses Buch mit reingehört, ja?
Ja, aber auch, die schließen sich sozusagen an ein Kapitel an mit Namen Der Teich und darin versuche ich so ein bisschen auszudrücken. Also meine Kindheit war ja, hatte nicht sehr viel Aufregung, sondern es war eine sehr schöne Kindheit, aber es gab nicht sehr viel Besonderes darin, beziehungsweise habe ich mich beim Erinnern dabei ertappt, wie ich mich doch eher an das Alltägliche und an das Banale erinnere oder an das, was sich immer wiederholt hat, was auch dazu führte, dass ich den Eindruck später hatte, dass alle Kindheitssommer sehr ähnlich waren.
Ja.
Oder dass bestimmte Ereignisse wie Nachmittagsfernsehschauen mit dem Opa, dass das für mich, es hätte auch Jahre gehen können. Also auch Zeit hat ja auch ist ja auch ein interessanter Faktor, wenn man zurückschaut. Und das Banale hat sich für mich auch in der Muppet Show wiedergespiegelt. A, waren das sehr normale Tiere, die aber in so einer großen Show aufgetreten sind. Gleichzeitig aber auch, wie zum Beispiel der Neffe von Kermit der Frosch, sehr in dieses Teichmotiv verliebt waren. Und das Teichmotiv ist wiederum was ganz Normales. Da ist es eintönig, da gibt's das alles, die Wasserpflanzen, den Schlamm und die Enten. Und das fand Robin, so hieß der Neffe von Kermit, den Frosch, das fand er sehr anziehend. Und Waldorf und Stadler kommentieren sozusagen abschließend diese gesamte Show, wie die sozusagen das ganze Buch ist. Und wollen zum Ausdruck bringen, dass eigentlich nicht viel erzählt wurde, aber doch alles erzählt wurde. Und die machen dann einen schlechten Witz. Ich möchte ihn jetzt hier nicht wiederholen, was sie im Übrigen auch nach jeder Show gemacht haben.
Das war
immer
Rolle.
Absolut unlustig.
Und, aber sie lachen sich
und
schlapp.
Sie lachen sich schlapp drüber. Und das ist für mich auch ein guter Kommentar zu einer Kindheit, die sehr kurz ist und die dann vorbei ist und von der man sein ganzes Leben lang zehrt und an die man sich natürlich auch gerne erinnert. Aber die ist dann zu Ende. Und dann musst du erwachsen sein für eine echt lange Zeit. Und es ist auch ein bisschen Betrug. ja, und deswegen mussten die am Ende einen Kommentar geben.
Das ist eben auch das Besondere an Ihrem Buch, dass es eben nicht dramatisch erzählt von einem besonderen Ereignis in der Kindheit, sondern dieses Mosaik aufmacht aus verschiedenen Momenten einer Kindheit. In dem Buch Such dir was aus, aber beeil dich. Kindsein in 10 Kapiteln von Nadja Budde, das ist jetzt neu wieder da. Im Reprodukt Verlag, jetzt erschienen mit 208 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Empfohlen für Menschen ab 8, aber auch für sehr viel Ältere. Ich habe es auch mit großem Gewinn wieder gelesen. Vielen Dank, Frau Budde.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Ich bin Annette Förster, wohne in Dachau. Ich lese momentan ein Buch von Carsten Ükötter, Rita räumt die Hecke auf. In dem Buch geht es darum, dass eben die Rita Vorstand wird von einer Kleingartensparte. Da gibt es ein paar Turbulenzen, dass sie überhaupt Vorstand wird. Ja, und dann kommt es auch noch zu dem großen Problem, dass das ganze Areal von einem Erben verkauft werden soll. Und ich habe das aus einer Bücherzelle, also einer alten Telefonzelle, mitgenommen. Und mich hat das bunte Cover interessiert und habe mir gedacht, was könnte dahinter stecken? Rita räumt die Hecke auf. Und je mehr ich mich eingelesen habe, umso lustiger und schöner und spannender wurde es.
Aha, ein gefundenes Buch aus einer Telefonzelle, Büchertelefonzelle über Turbulenzen in der Kleingartensparte. Rita räumt die Hecke auf. Ein Buch von Carsten Ükötter, das ist im Knauer Verlag erschienen, hat 300 Seiten. Gibt's nicht mehr auf dem offiziellen Büchermarkt, aber antiquarisch ist das Buch noch zu haben, kostet so 3-4 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Man sieht ein festlich gekleidetes Nashorn, so mit Schlips und Kragen. Und man sieht ein Schwein im Pulli und im Mantel. Oder man sieht eine Gans mit Rock und Jäckchen. Man sieht 14 Tiere in Menschenkleidern auf dem Umschlag des neuen Buches von Daniela Pareschi. Das ist eine italienische Illustratorin. Ihr neues Bilderbuch für Menschen ab 5, das heißt Unsichtbar, kleine und große Entdeckungen auf den zweiten Blick. Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion hat dieses Buch für uns angesehen und ist jetzt hier. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Wenn es um Entdeckung geht, also in diesem Buch steht ja im Titel, welche Entdeckung kann man zum Beispiel machen mit diesen Tieren in den Menschenkleidern?
Also ein tolles Titelbild, das macht wirklich Lust, dieses Buch sofort zu greifen. Mhm. Das Bild findet sich dann eben auch im Buch wieder, denn zu diesem Bild gehört sozusagen ein Gegenstück. Und zwar ein Bild, auf dem man viele Figuren mit dem Rücken zum Betrachter stehen. Und man sieht dann ihre Mäntel, Jacken, Haare, Hüte, Beine. Und denkt, das sind Menschen von hinten. Und erst auf der gegenüberliegenden Seite, also hier jetzt auf dem Titelbild, stellt sich eben raus, das sind aufrecht stehende Tiere in Menschenkleidung. Und das Ganze wird verhandelt über der Überschrift, wenn ich Menschen anschaue, sehe ich, dass wir alle verschieden sind. Und ich finde, das beschreibt schon sehr schön das Prinzip dieses Buches, das eben in Doppelseiten arbeitet und zeigt, wir müssen öfters mal die Perspektive wechseln, um die Welt zu entdecken, um unsere Augen aufzumachen, um zu verstehen, was hier passiert. Also es ist ein tolles, farbgewaltiges, einfallsreiches Buch, das ich wirklich für jeden Menschen ab 5 Jahren empfehle.
Und dieser Perspektivwechsel bei den Tieren, eben der Blick von hinten erst und dann von vorn, ist es immer dieser Perspektivwechsel oder auch ganz andere?
Nein, es gibt ganz verschiedene. Also es gibt zum Beispiel auch den, was passiert, wenn ich mich umdrehe, ist eins. Da sieht man dann einen kleinen Hund, der sitzt auf einer Bank und das ist auf so einem Bild, das ist so 10, 15 Zentimeter groß und er hat eben im Maul einen Tennisball. Und hinter ihm, er sitzt auf einer Bank und hinter ihm ist ein riesiges Betongebäude und jetzt sitzt er da und man denkt so, aha, okay, das ist das Bild, was ich sehe. Und um ihn herum sind so ganz kleine, viele vignettenartige Bilder anberaumt, die zeigen, wie ist der Hund überhaupt an den Ball gekommen? Wie sitzt er? Wann ist er auf diese Bank gesprungen? Wer sozusagen in welcher Relation wiederum befindet sich auch seine Bank zu dem Haus dahinter? Und insofern gibt es ganz viele Perspektiven. Und dann auf der rechten Seite ist dann das große Bild. Also das ist immer so, links kleine, viele Bilder, rechts immer das große Bild. Und da sieht man dann den Hund von hinten. Man schaut ihm sozusagen zusammen über die Schulter. Und da ist dann auf einmal ein großer blauer Himmel. Also das heißt, wenn ich Veränderungen beobachte, dann sehe ich eben was. Oder wenn ich Veränderungen beobachte, sehe ich Zeit. Das ist auch eins der Bilder, die man sieht. Da sieht man eine Agave, also diese Pflanze mit den dicken Blättern. Und die wird hier über die verschiedenen Formen ihres Wachstums abgebildet. Eine Agave, muss man dazu wissen, die wächst ganz langsam, bis zu 30 Jahren. Und die hat auch nur einmal im Leben eine Blüte. Und wie diese Blüte wächst, das zeigen dann die kleinen Bilder neben auf der linken Seite. Und auf der großen sehe ich dann verschiedene Agaven in verschiedenen Zuständen. Und das heißt, ich lerne, wenn ich das richtig absorbiere, dieses Buch, dann kann ich irgendwann vielleicht erkennen, wie alt eine Agave ist.
Also die Bilder sind offenbar die Hauptsache in diesem Buch, auch großformatige Bilder. Was für eine Atmosphäre vermitteln die? Was sind das für Bilder?
Also die sind wirklich besonders. Ich finde sie wahnsinnig beeindruckend. Sie sind mit ganz feinem Strich gezeichnet und sie machen einfach immer Lust, tiefer einzutauchen, einfach nachzudenken über die jeweiligen Themen, die hier verwandelt werden. Wie fühlt es sich an, wenn Zeit vergeht? Ist das für jeden gleich? Für Kinder anders als für Erwachsene? Wir hatten es ja eben bei Frau Budde, die eben so gesagt hat, ja, Zeit für Kinder vergeht ganz anders als für Erwachsene. Und das kann ich in diesem Buch so wunderbar diskutieren oder auch besprechen mit Kindern. Und was passiert, wenn ich in andere Welten eintauche, etwa indem ich lese, lerne ich mich dann besser kennen, wie die Autorin schreibt. Und wir sehen hier auf diesem Bild, das dazu gehört, zu dieser Frage, was passiert, wenn ich lese, sehen wir einen ganz großen Buchstapel, aus dem verschiedene Figuren quellen. Und die haben alle ein Muster, da sind Schriftzeichen drauf und das verdeutlicht eben Wörter malen Bilder, Bilder zeigen Worte. Und je mehr ich lese, umso mehr kann ich beschreiben, umso reicher wird meine Welt. Aber ist das Tier, das da beschrieben wird im Buch, sieht das für mich immer gleich aus oder sieht das für den Mitlesenden ganz anders aus? Und das ist eine wundervolle Aufforderung, nicht nur zum Lesen, sondern eben auch zum mach dich auf, versuch mal den Blick zu ändern. Und das tut uns ja allen im Leben ganz gut, wenn wir vielleicht mal die Perspektive ändern und nicht immer nur denken, das, was ich sage und denke, ist das Richtige.
Verrat uns doch bitte zum Schluss, welcher dieser Perspektivwechsel es dir besonders angetan hat in dem Buch.
Also ich dachte bei jeder dieser Doppelseiten, das ist es jetzt, das ist mein Lieblingsbild. Aber ich muss wirklich sagen, die sind alle einzigartig gleich. Eins noch, was mich dann doch ein bisschen berührt hat, ist, wenn ich um die Ecke denke, sehe ich alles neu. Da sitzt ein Hund vor einem Spiegel, hinter dem Spiegel wiederum sitzt eine Katze, von der sehen wir aber nur die Tatzen. Und das ist so ein grandioses Bild, das eben deutlich macht, auf jeder Seite lassen sich große, kleine Dinge entdecken, Geheimnisse lüften und eben Fragen verhandeln. Ich fand, das war so ein Wimmelbuch der Superlative. Wir kennen Wimmelbücher ja von Ali Mitgutsch, aber das hier ist nochmal so eine andere Kategorie. Und darüber hinaus ist es wirklich eine tolle Grundlage, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was siehst du denn hier, wo entdeckst du was wieder, entdecken wir beide vielleicht dasselbe. Und ich finde, das ist ein Buch, das in einer ganz tollen Tradition steht, zu Nadja Budde, die wir eben zu Gast hatten, aber auch zu so Büchern wie Nikolaus Heidelbach, der ja auch immer so tiefgründige Bilder macht. Oder Antje Damm, die hat ja schon ganz früh angefangen, die macht so Pappbilderbücher und hat schon angefangen, mit Kindern eben in diesem Alter philosophische Fragen zu verhandeln. Und genau das passiert in Unsichtbar auch. Ich finde, das ist ein Buch, das einen umhaut und das ganz lange nachwirkt.
Das Buch von Daniela Pareski, Unsichtbar, kleine und große Entdeckungen auf den zweiten Blick. Das wurde übersetzt von Cornelia Panzacci, ist im Gerstenberg Verlag erschienen mit 44 Seiten, 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Kim Kindermann. Die Kunst, Champagner zu trinken, so heißt ein Buch der Bestsellerautorin Amélie Nothomb. Die ist ungemein produktiv, die bringt fast jedes Jahr einen neuen Roman heraus. An die 40 sind das inzwischen. In der französischsprachigen Literatur ist Amélie Nothomb eine feste Größe. Bekannte Bücher von ihr sind zum Beispiel Der belgische Konsul oder Den Vater töten oder auch Die Passion. Wie Amélie Nothomb schreibt und was für eine Frau sie ist, das wollte mein Kollege Dirk Fuhrig wissen. Er hat die Schriftstellerin in Paris getroffen.
Eine kleine, schmale Frau stürzt auf mich zu, reicht mir wortlos die Hand und schiebt mich in ein Kabuff mit Vollverglasung zum Gang hin. Gleich neben dem Empfangstresen bei ihrem Verlag Albin Michel.
Das ist mein Büro. Hier schreibe ich aber nicht meine Bücher.
sagt die für ihren üblicherweise extravagant eleganten Auftritt bekannte Bestseller-Autorin, die an diesem Morgen jedoch in sportlichem Outfit empfängt, die Haare streng nach hinten gebunden. Sie rückt einen dicken Packen mit Briefen und Unterlagen zur Seite, damit ich das Mikrofon auf den Tisch stellen kann.
Ich schreibe meine Bücher zu Hause auf dem Hocker in der Küche. Wenn ich damit fertig bin, fahre ich zu meinem Verlag, lese meine Post und beantworte sie. Das ist ganz schön viel Arbeit. Sie sehen ja, wie viele Briefe ich bekomme.
Und dann noch die ganzen E-Mails dazu, frage ich. Aber nein.
E-Mails
akzeptiere ich nicht. Ich habe keinen Computer und kein Mobiltelefon. Ich kann damit nicht umgehen. Ich bin die letzte zu 100% analoge Person.
Verblüffend. Gerade ist Amélie Nothomb 60 Jahre alt geworden. Sie schreibt tatsächlich alles, das versichert sie mir, per Hand. Nicht nur die Antworten auf die dutzenden Briefe, sondern auch all ihre Romane über Krankheit, das Bedürfnis nach Religion oder die Abgründe ihrer eigenen Familie. Ich hatte ursprünglich vorgeschlagen, Amélie Nothomb bei ihr zu Hause zu treffen. Hätte gerne den Küchentisch gesehen, an dem sie die Seiten ihres Schreibhefts füllt. Das hatte sie abgelehnt. Sie verrät auch nicht, in welcher Ecke von Paris sie wohnt. Nur dies. Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad hierher in ihr Verlagsbüro. Das eigentliche Zuhause der energisch und knapp antwortenden Schriftstellerin, das merkt man sofort, ist dieser winzige Glaskasten. Vielleicht 3x3 Meter klein. Aber wie macht sie das mit dem Schreiben, wenn sie unterwegs ist, auf einem 14-stündigen Langstreckenflug nach Japan zum Beispiel, über den sie in dem neuen Buch berichtet?
C'est paradoxal, parce qu'à côté de ça,
das ist paradox, ja, denn ich reise eigentlich gern. Aber es ist sehr schwer, den Rhythmus beizubehalten. Es ist kompliziert, vor allem mit der Zeitverschiebung. Aber ich schreibe absolut jeden Tag von 4 Uhr bis 8 Uhr, immer zur jeweils lokalen Uhrzeit.
7 Stunden Zeitunterschied sind es in Japan. Dort spielt der neue Band, die unmögliche Rückkehr. Darin geht es um eine Reise ins Land ihrer Kindheit. Die Protagonistin, die Schriftstellerin Amélie Nothomb, verbringt gemeinsam mit einer Freundin, der Fotografin Pep Beni, ein Pseudonym, 10 Tage in Kyoto und Tokio. Während die eine gut Japanisch spricht und versucht, sich an die ungeschriebenen Umgangsformen zu halten, bleibt die Freundin ganz sie selbst und schert sich wenig um ihr unverständliche Konventionen des Gastlands.
Als wir im Museum sind zum Beispiel, da herrscht absolute Stille. Das ist für Pep unerträglich. Klar, sie versteht, dass man keinen Krach machen soll. Aber sie will ihre Empfindungen äußern und sich austauschen. Für sie ist dieses Schweigegebot eine Zumutung. Und das verstehe ich sehr gut.
Amélie Nothomb hat über ihre Beziehung zu Japan schon in mehreren Büchern geschrieben. Auf der letzten Reise jetzt hatte sie einen literarischen Übervater im Gepäck. Joris Karl Wismans mit seinem Hauptwerk Gegen den Strich.
Es war meine, ich glaube, 6. Reise nach Tokio. Mir schien das eine gute Gelegenheit zu sein, Wismans noch einmal zu lesen. Gegen den Strich ist ein Hauptwerk der Literatur der Dekadenz. Nun ist Tokio keineswegs dekadent. Aber es ist eine enorm ästhetische Stadt. In Tokio so ein Meisterwerk der französischen dekadenten und ästhetischen Literatur zu lesen, ist eine außerordentliche Erfahrung.
Wenn Amélie Nothomb über Literatur spricht, ist sie ganz in ihrem Element. Und hier kommt auch die Stadt Paris ins Spiel, die die Vielreisende vor etlichen Jahren als Wohnsitz gewählt hat.
Es ist eine schwierige, eine wilde, eine gewalttätige Stadt. Aber vor allem ist Paris wunderschön. Und hier regiert die Literatur. Für einen Schriftsteller ist das perfekt. Wäre ich Fußballspielerin, würde ich sicher in einem Land leben, wo der Fußballkönig ist. Vielleicht in Brasilien. Hier in Paris ist die Literaturkönigin. Und ich lebe gerne dort, wo es viele Liebhaber der Kunst gibt, die ich ausübe.
Sagt die Königin des zeitgenössischen, oft autobiografischen Schreibens. Aber jetzt ist Schluss mit dem Gerede ins Mikrofon, gibt sie mir zu verstehen. Amélie Nothomb muss jetzt endlich an den Packen mit Briefen ran, der vor ihr auf dem Schreibtisch in der gläsernen Kammer liegt.
Ich bin die letzte zu 100% analoge Person, sagt die mit der Hand schreibende Amélie Nothomb. Ihr jüngster Roman heißt Die unmögliche Rückkehr, wurde aus dem Französischen von Brigitte Groß übersetzt und ist im Diogenes Verlag erschienen. Mit 144 Seiten, 24 Euro kostet dieses Buch.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Kulturelle Grenzüberschreitung bietet der literäre Sommer, der literarische Sommer, auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze. Noch bis Mitte September laden 30 Autorinnen und Autoren in 19 Städten zu Ausstellungen, Lesungen, Gesprächen und Spaziergängen auf Deutsch und Niederländisch. Heute ist Christoph Magnusson in Neuss zu Gast.
Es ist auch wirklich ein Spaß dieses vielen Unterwegsseins. Also, dass ich, wenn ich an neuen Orten bin, immer sofort überlege, was könnte hier spielen? Wo können hier die Geschichten sein?
Christoph Magnusson stellt seinen Spionageroman Die Reise ans Ende der Geschichte vor, heute Abend in der Stadtbibliothek in Neuss. Der literäre Sommer lockt noch bis Mitte September zur deutsch-niederländischen Grenzüberschreitung. Die inoffizielle Kulturhauptstadt des ländlichen Raums, Hausach im Schwarzwald, hat sich im Rahmen seines Lesefestes wieder ausgiebig mit handverlesener Literatur vollgesogen. Und so geht der Leselenz für den Rest der Woche auf Tournee. Heute bringt er den Poeten und Schriftsteller Martin Pieka nach Lahr. Sein Roman Vom Fällen eines Stammbaums birgt viele Parallelen zum Leben des Autors.
Es ist autofiktional, es basiert sehr viel auf Sachen, die ich erlebt habe. Ich habe mir auch ein paar Sachen ausgedacht, zusammengereimt und einfach so kondensiert, dass es Sinn macht. Also ich meine, Sie wollen ja auch nicht hören, irgendwie gestern aufgewacht, schlecht geschlafen, einkaufen gewesen, Lieblingsmarmelade ausverkauft. Tja.
Martin Pieka liest heute in der Orangerie F in Lahr. Danach zieht der Leselenz weiter nach Waldkirch und Offenburg-Zell-Weierbach. Sind Liebe, Ehe, Selbstbestimmung und persönliche Freiheit miteinander vereinbar? In ihrem Roman Night and Day aus dem Jahr 1919 wirft Virginia Woolf Fragen auf, die bis heute intensiv verhandelt werden. Der gesellschaftskritische Stoff ist jetzt als Romantikkomödie im Kino zu sehen.
Ich will mich bewerben in Cambridge.
Kommt absolut nicht in Frage. Du wirst heiraten und Ehefrau sein.
London im frühen 20. Jahrhundert. Katharine brennt für Astronomie, ist allerdings stets bemüht, einen großen Bogen um die Liebe zu machen. Bis sie bei der temperamentvollen Frauenrechtlerin Mary einen jungen Anwalt kennenlernt und ihr Weltbild gehörig ins Wanken gerät.
So abwegig für sie, sich vorzustellen, dass ein Mann den Erfolg einer Frau unterstützen will?
Night and Day. Die Romantikkomödie nach dem Roman von Virginia Woolf, jetzt im Kino.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.